Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Am Pfingstmontag mit Stefan Fries. Guten Tag. Wir schauen am Feiertag mal nicht aufs tagesaktuelle Geschehen in den Medien, sondern stattdessen aufs Grundsätzliche im Journalismus. Wir sprechen übers Sprechen in den Medien, über Sprache, über Gerechtigkeit in der Sprache, über die Grenzen des Sagbaren und darüber, worüber man vielleicht lieber nicht sprechen sollte und wie man es trotzdem tut. Sagen und meinen, wie das Wort die Wirklichkeit formt. Medias Res am Pfingstmontag bis 16 Uhr. Schon lange war nicht mehr so wichtig, wie Politikerinnen und Politiker mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. In der Corona-Krise haben sie wochenlang alle paar Tage über die Maßnahmen gesprochen, die sie ergriffen haben. Wer wissen wollte, welche Regeln gerade gelten, musste ihnen zuhören, wenn auch vermittelt über die Medien. Wie Politiker in Corona-Zeiten mit Bürgern reden und wie eigentlich grundsätzlich, darüber habe ich mit dem Sprachwissenschaftler Sascha Michel von der Universität Erfurt gesprochen. Und zunächst darüber, welche Rolle die Art und Weise spielt, wie Politiker in der Corona-Krise kommunizieren.
Das spielt eine große Rolle. Bürger setzen ihr Vertrauen in die Politik. Die Politik greift in das alltägliche Leben von Menschen ein. Also die Einschränkung der Grundrechte, die wir ja erlebt haben, das muss man sprachlich gut vermitteln. Das muss man sensibel vermitteln. Das muss man auch emotional vermitteln. Die Leute müssen das nicht nur rational verstehen, sondern sie müssen es auch emotional nachvollziehen können. Das heißt, die persönliche Betroffenheit muss klar kommuniziert werden. Warum muss ich jetzt die Einschränkungen als Einzelperson hinnehmen? Warum bin ich davon betroffen? Was bedeutet das für mich? Das heißt, es geht darum, diese Schritte argumentativ zu begründen. Es geht aber auch darum, Ängste zu nehmen.
Ist das insgesamt gelungen? Sie können das auch gerne unterscheiden in verschiedene Phasen, die wir ja schon hinter uns haben. Aber wie würden Sie sagen, hat das mittlerweile geklappt?
Also ich finde, das hat gerade am Anfang sehr gut geklappt. Ich hatte den Eindruck, die Leute hatten das Gefühl, dass die Politik die richtige Ansprache trifft, dass die Politik das wirklich gut begründen kann. Was mir sehr stark aufgefallen ist, dass diese Art der emotionalen Ansprache am Anfang stärker war, als das heute der Fall ist. Also dieser Aufruf zur Solidarität, zum Achtsamsein, aufzupassen, wie man miteinander umgeht, dass man sozialen Abstand hält, dass man gemeinsam durch diese Krise kommt. Also diese Solidaritätsaufrufe, die waren am Anfang stärker gegeben, als das heute der Fall ist.
Jetzt sind Sie Sprachwissenschaftler, Sascha Michel. Welche Rolle spielt die Sprache, also die Wortwahl, die Art und Weise, wie jemand sich artikuliert bei dieser Kommunikation?
Das ist enorm wichtig, weil es davon abhängt, verpacke ich meine Botschaft korrekt, kann ich korrekt argumentieren für meine Position, kann ich überzeugen, kann ich aber auch sozusagen die Emotionen der Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Es ist nicht immer nur wichtig, Sachargumente zu bringen, sondern es ist auch wichtig, bestimmte Neben- oder Mitbedeutungen zu transportieren. Denken Sie an die vielen Gesetze, die wir im Moment haben. Man hat früher ein Gesetz Hartz IV genannt, das kennen wir alle. Hartz IV, das ist relativ unemotional. Es ist in der Kritik, die Leute haben da keinen wirklichen emotionalen Bezug zu. Daraus hat die Politik gelernt und nennt ihre Gesetze heute Gute-Kita-Gesetz beispielsweise. Also hier sieht man schon, dass es darum geht, bestimmte Gesetze, Gesetzesnamen, Namen für Entscheidungen positiv zu besetzen, das heißt mit positiven Konnotationen zu belegen.
Welche Rolle kommt denn Journalisten dabei zu? Das sind ja zum Teil PR-Begriffe. Dürfen Journalisten die einfach übernehmen?
Also es geht immer darum zu gucken, wer ist sozusagen der Sender dieser Begriffe, welche Intention hat der Sender, ist es eine bestimmte Partei, ist es eine Organisation, was beabsichtigt die womöglich mit der begrifflichen Benennung und wie gehe ich als Journalist damit um? Übernehme ich das einfach so? Weise ich darauf hin, dass das von einer Partei stammt? Setze ich es in Anführungszeichen etwa? Es ist immer wichtig, sprachkritisch an Sprache heranzugehen und sich zu überlegen, kann ich das einfach so übernehmen oder ist das jetzt ein Begriff, der kritikwürdig ist, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich setzt das voraus, dass man ein bestimmtes sprachreflexives Vermögen hat, aber ich denke, das hat man recht schnell auch als Bürgerinnen und Bürger, dass man sieht, okay, Gute-Kita-Gesetz, da geht es natürlich deutlich darum, dieses Gesetz positiv hervorzuheben, das in ein positives Licht zu rücken. Und ich muss dann mal hinter die Fassade schauen und gucken, ist das Gesetz wirklich so positiv, wie mir das der Name als Label suggerieren will. Also es geht immer darum zu gucken und zu schauen, hält denn überhaupt die Verpackung das, was sie verspricht, hält der Inhalt dieses Versprechen überhaupt stand?
Jetzt reden wir im Moment in der Öffentlichkeit, auch in Medien, in der Politik sehr viel über Wissenschaft. Jeder von uns hat nach und nach vielleicht das Gefühl, ein kleiner Internet-Virologe zu werden und kennt sich plötzlich mit Begriffen aus wie Reproduktionszahl oder kann was zum Lockdown sagen oder zu Verdopplungsraten. Das heißt, wir haben plötzlich eine wahnsinnige Flut von Fachsprache in unserem ganz allgemeinen Sprechen. Ist das hilfreich, wenn man sich über die Dinge verständigen will, oder sorgt das eher dafür, dass bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden?
Naja, erstmal erfordert es natürlich, dass alle Menschen wissen, wovon sie sprechen, dass alle auf einem gleichen Wissensstand sind. Und ganz schnell kann es natürlich passieren, dass aus dieser Fachsprache sozusagen eine Semifachsprache wird oder eine pseudowissenschaftliche Kommunikation entsteht, wo dann die Begriffe am Ende nur noch halbscharf oder unscharf gebraucht werden, wo dann Begriffe einfach verwässern, die in der Wissenschaft häufig relativ exakt definiert sind. Natürlich passiert es immer wieder in solchen Krisenzeiten, dass bestimmte Begriffe aus dem Fachdiskurs in den Allgemeindiskurs eindringen und dann auch ihre Bedeutung verändern. Viele Begriffe, die haben wir jetzt einfach auch übernommen aus dem medizinischen Diskurs. Denken Sie an Hygiene, Hygienekonzept, an Abstandsregeln. Denken Sie an Pandemie. Ja, das sind alles Begriffe, die wir übernommen haben, die wir gebrauchen, oder die Reproduktionszahl. Aber wenn Sie mal die Leute wirklich befragen würden, was heißt denn Reproduktionszahl genau, dann wüssten das vielleicht nur noch, naja, vielleicht 10%, wenn überhaupt, der Befragten. Also wir hantieren mit Begriffen, die wir dann nur halb kennen, aus der Fachwissenschaft heraus in die Alltagswissenschaft eindringen und die dann natürlich ihre Bedeutung in gewisser Hinsicht verändern können.
Wie Politikerinnen und Politiker reden, in der Krise und sonst. Dazu der Sprachwissenschaftler Sascha Michel von der Universität Erfurt. Dass wir hier im Radio so offen über Sprache und Sprechen reden können, liegt auch an der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland. Man kann hier tatsächlich fast alles sagen, aber man muss eben auch damit rechnen, dass andere das tun und etwas gegen meine Meinung sagen. Das ist weltweit gesehen aber nicht in vielen Ländern so. In Autokratien und Diktaturen im Nahen und Mittleren Osten zum Beispiel riskiert man etwas, wenn man sich ganz frei äußert. In Ägypten zum Beispiel, in Saudi-Arabien, Jordanien und im Libanon. Von dort und aus anderen Ländern berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntorp seit Jahren, eigentlich im Studio in Kairo, im Moment ist er im Homeoffice in Berlin. Ich habe ihn gefragt, inwiefern die Meinungsfreiheit im Nahen und Mittleren Osten eingeschränkt ist.
Also es gibt ganz grundsätzlich drei große Themenbereiche, die entweder ganz besonders heikel sind oder die vielleicht sogar völlig tabu sind. Das hängt dann eben vom Land ab. Und diese drei Themenbereiche sind die Politik, Religion und Sex. Warum ist Politik heikel? Weil die hiesigen Machthaber sich häufig als Vaterfiguren sehen. Sind ja meist auch, oder sind ja alles nur Männer. Sie sehen sich als Vaterfiguren, die am besten wissen, was gut für das Land ist. Und die normalen Menschen dann, die werden nicht als Bürger behandelt mit entsprechenden Rechten und Pflichten, sondern sie werden als Untertanen behandelt oder gar als unmündige Kinder. Religion, warum nicht Religion? Weil die Religionsführer befürchten, ihr Interpretationsmonopol zu verlieren, das sie in Sachen Glaubensfragen haben. Also sie haben Angst davor, dass kritische Fragen, dass andere Standpunkte ihre eigene Macht in Gefahr bringen könnte. Und dann noch Sex, warum nicht Sex? Naja, es ist so, dass letztlich alle arabischen Staaten sehr sozialkonservativ sind, traditionell sind. Man hält Sexualität ganz grundsätzlich für etwas, das ausschließlich privat ist, das absolut nicht öffentlich diskutiert werden sollte oder irgendwie öffentlich zum Gegenstand gemacht werden sollte. Und da spielt es auch keine Rolle, welcher Konfession die Leute jeweils angehören.
Das steht ja wahrscheinlich nirgendwo, dass man darüber sich möglichst nicht kritisch äußern sollte. Also wie ist das definiert?
Naja, also es ist richtig, es steht meist nirgendwo ganz klar aufgeschrieben, was die Grenzen sind. Der erste Grund ist vielleicht ein ganz praktischer, also versuchen Sie mal festzuschreiben, was man nun im Detail laut sagen darf und was nicht. Wenn Sie das versuchen würden, so ein Regelwerk zu erstellen, dann würde das wahrscheinlich eine gewaltig große Bibliothek füllen. Aber der eigentliche Grund ist natürlich der entscheidende. Meiner Meinung nach sind die Rechtsvorschriften, die Gesetze ganz bewusst und absichtlich so schwammig formuliert, dass die Machthaber das ganz so dehnen können, diese Paragraphen, wie sie es jeweils brauchen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass Sie über 15 Länder berichten. Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Ländern. Wo kann man mehr sagen, wo weniger?
Wenn Sie sich anschauen, Reporter ohne Grenzen, das Ranking, da wird der Libanon auf Rang 102 geführt. Kein anderes arabisches Land in Nahost hat ein besseres Ranking bei Reporter ohne Grenzen. Und auch ich bin der Meinung, dass tatsächlich der Libanon das freieste Land ist unter den arabischen Staaten im Nahen Osten. Ebenfalls vergleichsweise frei und vergleichsweise demokratisch auch ist Kuwait. Da gibt es beispielsweise ein Parlament, das in freien Wahlen bestimmt wird und das auch gegenüber der Regierung tatsächlich bestimmte Rechte hat. Wenn wir auf den Libanon, den Spitzenreiter, wenn man so will, zurückkommen, da ist es leider aber eben auch so, dass Menschenrechtler seit einiger Zeit beklagen, wenn Journalisten Personen des öffentlichen Lebens kritisieren, dann müssen sie in letzter Zeit doch immer häufiger mit einer Strafverfolgung rechnen. Und es ist sicherlich grundsätzlich schon so, dass im Libanon die Medien kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie sind aber gleichzeitig höchst politisiert und polarisiert. Also die meisten Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender sind letztlich nur Sprachrohre politischer Parteien. Wenn Sie eine bestimmte Zeitung kaufen, wissen Sie vorher eigentlich schon, was da drin steht.
Jetzt gibt es ja Leute, die bewusst die Grenzen des Sagbaren überschreiten. Das heißt, sie wissen ja, wo ungefähr die Grenzen sind. Warum tun sie das trotzdem?
Weil es ihnen wichtig ist, weil sie mutig sind, weil es ihnen das Risiko wert ist, weil sie meinen, dass sie etwas Wichtiges zu sagen haben. Und ja, weil sie auch davon natürlich träumen, dass auch sie eines Tages die Freiheiten haben, die wir hier in Deutschland haben. Das sind mutige Menschen, die wir meiner Meinung nach unterstützen sollten. Was hinter den Kulissen interessanterweise häufig auch passiert. Aber wenn es dann um die ganz großen Linien der Politik geht, da spielen diese Menschen und ihre Anliegen dann letztlich wieder keine Rolle. Also wenn Sie sich ansehen, die deutsche Politik beispielsweise gegenüber Ägypten ist offiziell vor allem dadurch geprägt, dass man den Staatspräsidenten Abdel Fattah al-Sisi für einen Anker der Stabilität in dieser Region hält. Dass die Lage der Menschenrechte in Ägypten schlecht ist und dass sie immer schlechter wird, das spielt dann letztlich keine Rolle mehr.
Über die Grenzen des Sagbaren im Nahen und Mittleren Osten war das Kairo-Korrespondent Carsten Kühntop. Medias Res am Pfingstmontag. Wir sprechen heute ganz grundsätzlich übers Sprechen und über Sprache. Denn wie wir über Dinge reden, hat Einfluss darauf, wie wir über Dinge denken. Lange zum Beispiel kamen Frauen in der Sprache nicht extra vor und blieben unterrepräsentiert. Mittlerweile gibt es dafür ein größeres Bewusstsein und Vorschläge, wie man auch über Menschen sprechen kann, die sich nicht in die übliche Logik von zwei sozialen Geschlechtern einfügen wollen. Dafür wurde das sogenannte Gender-Sternchen erfunden. Das ist das Sternchen zwischen der klassischen grammatikalisch männlichen Form und einem angehängten Innen. Und das kann man auch sprechen. Lange haben sich JournalistInnen in Fernsehen und Radio damit schwer getan, aber auch dort setzt es sich immer mehr durch, hat Annika Schneider beobachtet.
Haben Sie Lust auf ein Gedankenexperiment? Stellen Sie sich zwei Polizisten vor. Nun geben Sie den beiden Namen. Und haben Sie an Frauen- oder Männernamen gedacht? Studien zeigen immer wieder, theoretisch meint das Wort Polizisten männliche und weibliche Einsatzkräfte. Praktisch denken die meisten Menschen an Männer, außer es ist auch von Polizistinnen die Rede. Dabei arbeiten heute in fast allen Berufen Männer und Frauen. In der deutschen Sprache geht diese Information schnell unter. Das hat Folgen. Eine Studie der Freien Universität Berlin hat gezeigt, wenn in Berufsbeschreibungen die männliche und die weibliche Bezeichnung genannt werden, trauen sich Kinder, Mädchen und Jungen den Job eher zu. Sprache prägt also unsere Realität. Trotzdem ist in Radio und Fernsehen meistens das generische Maskulinum zu hören, also die männliche Form. Aber es tut sich etwas. Zum Beispiel im ZDF-Heute-Journal mit Klaus Kleber.
Unsere ReporterInnen berichten in NRW und Oberbayern aus Kliniken, in denen sie inständig hoffen, dass es so weit nicht kommt.
ReporterInnen. Die kleine Lücke zwischen männlicher und weiblicher Form heißt Gender Gap. Geschrieben mit Unterstrich, zu hören als winzige Pause. Der Gender Gap soll ausdrücken, dass alle Geschlechter gemeint sind. Anne Will stellte das vor kurzem in ihrer ARD-Talkshow klar, als sie ihre Gäste präsentierte.
Und der Präsident des Bundes der SteuerzahlerInnen, Rainer Holznagel. Herzlich willkommen. Da staunen Sie, ne, dass Sie SteuerzahlerInnen sagen. Ich weiß gar nicht, ob Sie den Verband so nennen schon inzwischen?
Nein, also Steuerzahler müssen alle, insofern sind auch alle angesprochen, ist völlig in Ordnung so.
Siehste, und nicht nur mitgemeint.
Um alle anzusprechen, muss es aber nicht der Gender Gap sein. Geschlechtergerecht formulieren geht auch anders. Statt von Studenten sprechen viele inzwischen von Studierenden. Statt von Experten ist von Fachleuten die Rede. Christine Olderdissen macht sich für solche Ausdrücke stark. Sie ist Projektleiterin bei Genderleicht, einem Webportal des Journalistinnenbundes mit Tipps zu geschlechtergerechter Sprache.
Wichtig ist eigentlich immer, dass eine Redaktion für sich eine Haltung entwickelt. Wollen wir Geschlechtergerechtigkeit auf unsere Fahnen setzen oder überlassen wir das den Einzelnen? Ich erlebe so eine Mischung, ne? Also mal in einem Beitrag höre ich raus, hier hat sich jemand Gedanken gemacht im Text, mal wird es nachlässig gemacht. Es ist viel im Fluss. Und es macht Spaß, es zu beobachten.
So richtig durchgesetzt hat sich die gegenderte Sprache bei deutschen Medien noch nicht. Im Radio und Fernsehen sei zu wenig Zeit, um Frauen immer mitzunennen, sagen SkeptikerInnen. Das gilt ganz besonders für knappe Formate wie die Nachrichten, wo in wenigen Minuten viele Informationen stecken. Und die Redaktion unter hohem Zeitdruck arbeitet. Tanja Köhler, stellvertretende Nachrichtenchefin beim Deutschlandfunk, lässt diesen Einwand so nicht gelten.
Wir sind ja alle Nachrichtenjournalistinnen und Journalisten. Unser wichtigstes Handwerkszeug ist die Sprache. Deshalb finde ich, dass Geschwindigkeit als Herausforderung nicht zählt, weil es kein Aufwand ist, über eine Formulierung nachzudenken. Im besten Fall müssen wir irgendwann auch gar nicht mehr darüber nachdenken, weil geschlechtergerechte Sprache selbstverständlich geworden ist.
Die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion hat dazu im vergangenen Jahr einen Workshop gemacht. Das Ergebnis? Gendergerechte Sprache ist nicht schwerer verständlich. Und faire Formulierungen sind keine reine Formsache. Sie wirken sich auch auf die Recherche aus.
Gab es bei den Protesten wirklich nur Demonstranten oder auch Demonstrantinnen? Das klingt jetzt banal, aber die Frage ist nicht unerheblich, weil sie auch gesellschaftspolitische Bedeutung haben kann. Nehmen wir mal zum Beispiel die Proteste im Sudan, die zum Sturz der Militärdiktatur geführt haben. Die wurden maßgeblich von Frauen initiiert. Und Frauen haben damals 70% auch der Demonstrierenden ausgemacht. Und das ist für unsere Berichterstattung ein ganz wichtiger Fakt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Auch beim deutschen Nachrichtenflaggschiff der Tagesschau läuft seit einem knappen Jahr ein Projekt zu geschlechtergerechter Sprache. Vor allem die 20-Uhr-Nachrichten seien eine Herausforderung, berichtet Burkhard Nagel, Qualitätsmanager der Tagesschau.
Wenn Sie dann einen schwierigen Text, für den Sie vielleicht 24 Sekunden haben, und da kommen drei Worte drin vor, die männlich ausgerichtet sind und die Sie anders ausdrücken müssen, dann ist das eine Zusatzaufgabe, die man erstmal ein bisschen lernen muss.
Außerdem hat die gendergerechte Sprache Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn nicht von Klimaschützern, sondern von Klimaschutzorganisationen die Rede ist. Das mache die Nachrichten unpersönlicher, sagt Burkhard Nagel. Eine ständige Gratwanderung. Die kennt auch Tanja Köhler.
Besonders gelungen sind Meldungen immer dann, wenn man selbst gar nicht merkt, dass sie geschlechtergerecht formuliert wurden. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, gerade wenn es schnell gehen muss, und das ist in einer aktuell arbeitenden Redaktion wie den Nachrichten ja oft der Fall, dann greifen wir oft noch auf die männliche Form zurück. Das geht schneller, da muss man nicht viel nachdenken, weil geschlechtergerechte Sprache ja immer noch eine ungewohnte Form des Schreibens ist.
Das könnte sich ändern, wenn geschlechtergerechte Sprache irgendwann normal wird. Darauf hofft auch Christine Olderdissen vom Projekt Genderleicht.
Vor einigen Jahren haben wir das Wort Auszubildende gelernt. Wir hatten vorher den Lehrling, da gab es gar keine weibliche Form, die Lehrlingen gibt es nicht. Und wir haben uns an dieses Auszubildende gewöhnt. Und der Sprachwandel, der dauert normalerweise 30 Jahre. In diesem Fall wird es etwa 20 Jahre dauern, weil so viele Menschen mit dran herumbasteln. Wie kriegen wir eine bessere Sprache miteinander hin?
Viel diskutiert wird das Thema auf jeden Fall, nicht nur in Redaktionen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache betreibt eine Hotline für Sprachberatung. Auf Anfrage des Deutschlandfunks ist zu erfahren, geschlechtergerechte Sprache ist eines der Top-Themen, nach denen am häufigsten gefragt wird.
Wie sich geschlechtergerechte Sprache in Fernsehen und Radio durchsetzt, hat Annika Schneider berichtet. Es gibt Themen, über die in Medien selten gesprochen wird, zum Beispiel, weil dadurch Menschenleben gefährdet werden. Ich spreche von Suiziden, denn wir wissen, dass Menschen, die darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, von Berichten in Medien getriggert werden können. Deswegen ist es immer heikel, über Suizide zu berichten. Ausklammern kann man das Thema aber auch nicht, da es allein in Deutschland jedes Jahr fast 10.000 vollendete Suizide gibt und vermutlich 10-mal so viele Versuche. Diese Menschen wollen nicht unbedingt sterben. Sie sehen aber auch keinen Weg, so weiterzuleben wie bisher. Und deswegen muss man über das Thema reden. Das habe ich getan mit Thomas Niederkrotenthaler von der Medizinischen Universität Wien. Er kennt sich mit Suiziden aus und damit, wie Medien über sie berichten. Am Anfang habe ich ihn gefragt, wie stark der Zusammenhang von Medienberichten und Suiziden überhaupt ist.
Ein Ergebnis, das sich hier durchzieht durch die Literatur, ist, dass es immer wieder nach sensationsträchtigen Berichten über Suizid zu einem Anstieg an Suiziden gekommen ist. Das ist aber nicht bei jeder Berichterstattung über Suizidalität und Suizid so. Deswegen haben wir rezent auch eine Meta-Analyse durchgeführt. Eine Meta-Analyse, das ist eine Studie, wo man schaut, wenn man alle Ergebnisse aus der Literatur zusammennimmt und gemeinsam anschaut, was denn dann eigentlich rauskommt. Also wie groß denn dann der Anstieg ist und wie, ob denn überhaupt ein Anstieg dann da ist, wenn man das alles zusammennimmt. Und da haben wir gefunden, dass nach einer sensationsträchtigen Berichterstattung über Suizide von Prominenten es zu einem Anstieg kommt, nämlich von circa 13% im Monat nach der Berichterstattung. Das ist doch ganz erheblich, wie Sie gesagt haben, in Deutschland circa 10.000 Suizide im Jahr. Das bedeutet circa 780 im Durchschnitt im Monat. 13% sind also circa 102 Suizide mehr. Und das, obwohl wir ja wissen, dass diese Suizide verhütet werden können und das mit relativ einfachen Mitteln, nämlich durch Zusammenarbeit zwischen Mental Health, Suizidpräventionsexperten und Medienschaffenden mit Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Suizid.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es hängt eben auch von der Medienberichterstattung ab. Je nachdem, wie die ist, kann die Rate hochgehen oder runtergehen oder vielleicht gleich bleiben. Wie ist eine schlechte Medienberichterstattung?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist sehr zentral bei dieser Frage, ob es zu einem Anstieg kommt oder nicht. Oder eben, wie Sie sagen, auch zu einem Rückgang. Denn auch das haben wir im sogenannten Papageno-Effekt gefunden, dass es auch Medienberichte gibt, wo die Suizide dann zurückgehen. Also da geht es ganz um den Inhalt, der hier transportiert wird. Was zum Beispiel ungünstig ist in der Berichterstattung, ist, wenn sehr stark auf den Suizidakt fokussiert wird, wenn also eine Suizidmethode genau beschrieben wird, da ganz ins Detail gegangen wird. Gleichzeitig sind diese Berichte dann auch oft so beschaffen, dass sie ganz einfache, simple Erklärungen geben für einen Suizid. Also zum Beispiel Depression, Suizid. Wir wissen, ca. 20% der Bevölkerung in Österreich, aber in Deutschland ist es ganz ähnlich, bekommen im Laufe ihres Lebens eine Depression. Das ist also ein ganz großer Anteil. Nur ein minimaler Bruchteil davon stirbt durch Suizid. Das heißt, Depression kann das nicht hinreichend erklären. Dasselbe gilt dann auch für soziale Ereignisse, zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Auch das ein Risikofaktor, aber kann das nicht alleine erklären. Oder auch die Covid-19-Situation, die natürlich auch ein Stressfaktor ist, aber auch allein sicherlich nicht hinreichend ist, um einen Suizid zu erklären. Wir haben gefunden in unserer Forschung, wenn es um Berichterstattung über Suizide geht, auch über prominenten Suizide, wenn da ganz stark fokussiert wird, was hat dieser Mensch getan? Wie hat er zum Beispiel zur Politik beigetragen? Wie hat er zur Kunst und Kultur beigetragen? Beispiel Robin Williams. Wie hat uns Robin Williams in seinen Rollen zum Lachen gebracht? Und dann eben ein Hinweis, dass es ein Suizid Mitglied ist und dass das natürlich traurig ist und vielleicht auch noch ein Hinweis, was man denn andere tun können, wenn sie in einer suizidalen Krise drinnen sind. Das kann schon sehr hilfreich sein. Es ist ja so, dass die allermeisten suizidalen Krisen bewältigt werden und da haben wir 2010 in einer Studie erstmals gefunden, dass wenn berichtet wird über Menschen, die selbst Suizidalität erlebt haben und die dann berichten, wie sie denn damit umgehen, was sie denn gemacht haben, um aus ihrer Suizidalität wieder rauszukommen, dass das sogar mit einer Senkung der Suizidraten nach dieser Berichterstattung assoziiert ist. Das ist also ein sehr häufiges Ereignis und das wird noch immer nicht ausreichend aus unserer Sicht berichtet. Insofern glaube ich, dass da immer eine Auswahl ist. Und gerade wenn Journalisten sich für dieses Thema interessieren und da einen Beitrag machen in die Richtung, dann ist das von größter Relevanz auch für die Suizidprävention.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon von Suiziden. Umgangssprachlich benutzen wir aber oft andere Begriffe. Davon würden Sie aber auch abraten, sie zu benutzen. Warum?
Die Erfahrung ist hier, dass es immer wieder auch zu stigmatisierenden Begriffen kommt. Beim Wort Suizid ist es so, dass im üblichen Sprachgebrauch sehr oft das Wort Selbstmord verwendet wird. Das Problematische daran ist, dass es den Suizid in die Nähe eines Mordes rückt, also einer Straftat. Und das in einer Situation, wo ja gerade Suizidenten, also Menschen, die sich das Leben genommen haben und auch ihre Familien langer Zeit sehr starker Stigmatisierung in der Gesellschaft, auch in Deutschland, auch in Österreich ausgesetzt waren. Und das ist eben alles in dieser Wortwahl auch drinnen. Jetzt ist es freilich so, dass es dann andere Worte gibt, zum Beispiel den Freitod. Und das ist ja ein bisschen auch als eine Gegenbewegung zum Wort Selbstmord zu sehen. Nicht, dass man da betonen will, nein, das ist ja kein Mord, das ist ja eine freie Willensentscheidung. Leider ist auch das sehr, sehr missverständlich, denn was wir immer wieder sehen, sind ja Menschen, die so keinen Ausweg mehr sehen. Da geht es also nicht um eine freie Willensentscheidung, sondern eher um das Gefühl, so nicht weiter zu können. Es gibt weitere Beispiele, zum Beispiel der erfolgreiche Suizidversuch, der erfolglose Suizidversuch. Vollkommen absurd, selbstverständlich, diese Wortwahl. Es ist nichts erfolgreich an einem Suizid und es ist nichts erfolglos an einem Suizidversuch. Und wir haben da auch eine Studie durchgeführt vor kurzer Zeit, wo wir Menschen einen Artikel über Suizid vorgelegt haben. Und da gab es drei Gruppen in dieser Studie. Eine Gruppe sah den Artikel mit dem Wort Selbstmord. Das Wort kam 15 Mal vor in dem Bericht und die zweite Gruppe las den gleichen Bericht, nur da kam dann 15 Mal das Wort Freitod vor. Wir haben dann angeschaut, ob das denn unterschiedlich wirkt und in der Tat, diejenigen, die den Artikel lasen mit dem Wort Freitod, die hatten eine Einstellung, dass Suizid eher legitim ist als Lösungsansatz nach dem Lesen. Und da sieht man schon, dass auch diese einzelnen Wortwahlen ganz einen konkreten Effekt haben. Und da gilt es eben unbedingt auch Stigmatisierung zu vermeiden und in dem Sinn einen präventiven Beitrag zu leisten.
Der Mediziner Thomas Niederkrotenthaler von der Medizinischen Universität Wien zur Frage, wie Medien über Suizide berichten und wie sie es tun sollten. Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, sprechen Sie mit Freunden und Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Wie das Wort die Wirklichkeit formt. Darum ging es in Medias Res am Pfingstmontag. Wir haben gesprochen übers Sprechen und über Sprache. Zum Lesen und Hören auch unter deutschlandfunk.de/mediasres. Da finden Sie übrigens auch unsere neue sprachkritische Reihe Sagen und Meinen, der Sprachcheck, bei dem wir in loser Folge Begriffe unter die Lupe nehmen. Was sagen sie eigentlich aus? Und ist es auch das, was wir meinen, wenn wir sie benutzen? Mein Name ist Stefan Fries. Wir hören uns morgen wieder, 15:35 Uhr hier im Deutschlandfunk in Medias Res.